Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske, Boff Bjerg, Dorothee Elmiger, Thomas Hettche, Dennis Ode, Anne Weber und Christine Wunicke, das sind die 6 für den Deutschen Buchpreis Nominierten. Heute wurde die Shortlist bekannt gegeben. Hören Sie dazu gleich ein Gespräch mit dem Jurymitglied Katharina Borchardt. Zunächst aber soll es hier um Sandra Gugic gehen. Sandra Gugic, sie wurde 1976 in Wien geboren und hat, wie die Figuren ihres neuen Romans, familiäre Wurzeln in Serbien. Zorn und Stille heißt dieser Roman. Es ist nach einem viel beachteten und auch preisgekrönten Debüt aus dem Jahr 2015 ihr zweiter Roman. Sandra Gugic ist nicht nur Romanautorin. Sie äußert sich seit vielen Jahren auch politisch. Sie ist Mitbegründerin der AutorInnenallianz Nazis und Goldmund. Ein Projekt, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Rechtsbewegungen Europas zu beobachten. Einen Blog dazu gibt es seit 2016. Mit ihrem neuen Roman Nun Zorn und Stille stellt Gugic politische Fragen auch an eine Familie, die ihrer eigenen sehr ähnlich sieht. Miriam C. hat das Buch für uns gelesen und mit der Autorin gesprochen.
Die Wahrheit dieses Romans liegt irgendwo dazwischen. Zwischen drei Perspektiven, denen Sandra Gugic in ihrem neuen Roman Zorn und Stille einen Rahmen gibt.
Da war ich mir von Anfang an sicher, dass ich gerade eine Familiengeschichte und eine generationenübergreifende Geschichte auf jeden Fall aus verschiedenen Perspektiven erzählen will, dass eben möglichst jede und jeder die Möglichkeit bekommt, ihre Version der Geschichte zu erzählen.
Zuerst die energische, emanzipierte Tochter, dann die strenge Mutter und schließlich den stoischen Vater lässt Sandra Gugic zu Wort kommen. Wie hunderttausende JugoslawInnen sucht die fiktive Familie Banadinovic Arbeit, ein wenig Wohlstand und Sicherheit in Wien. Denn ihre Heimat versinkt in Gewalt. Während die Tito-Bilder allmählich in den hintersten Ecken der Wandschränke verschwinden, während Minderheiten ermordet werden, Bomben auf Belgrad fallen und am Ende eine ganze Republik zerbricht, arbeiten Asra und Sima Banadinovic doppelte Schichten. Im Wirtshaus, in der Fabrik und in den Gärten der Wohlhabenden kämpfen sie um eine größere Wohnung und um eine bessere Zukunft für ihre beiden Kinder. Niemandem wollen die Eltern zur Last fallen, nichts verlangen. Sie ringen, leiden und ertragen ihren Zorn im Stillen. Eine Strebsamkeit, an die sich vor allem Tochter Biljana beschämt erinnert.
Das oberste Gebot meiner Eltern war das aller braven Migranten. Um keinen Preis auffallen oder Aufsehen erregen. Unsichtbar und unangreifbar sein vor den Blicken und dem Urteil der anderen. Sie waren Gastarbeiter. Ihr Bleiben war nicht vorgesehen.
Sandra Gugic erzählt in Zorn und Stille von einer Familie, von Gastarbeit, Migration und Identität. Doch sie erinnert mit jener Hintergrundfolie, vor der ihr Roman spielt, auch an eine Serie von Kriegen. Aus dem öffentlichen Bewusstsein scheinen sie heute beinahe verschwunden. Dabei sagen Jugoslawienkriege und GastarbeiterInnenbewegung viel über unsere aktuellen politischen Konflikte aus, meint die österreichische Autorin, deren Eltern auch in den 70er Jahren aus der jugoslawischen Teilrepublik Serbien nach Österreich kamen.
Ich war tatsächlich überrascht, dass diese Information zu diesen Kriegen ist sehr stark in Vergessenheit geraten. Dabei ist eben gerade dieser Konflikt, der so stark eben auch entstanden ist durch das Aufkommen der Nationalismen, hat ja auch viel mit unserer Zeit zu tun, weil wir ein riesiges Problem haben über Europa hinaus, was aufkommende Nationalismen angeht und was Ressentiments angeht gegenüber Geflüchteten, gegenüber Migranten, schwarze Menschen, People of Color. Also das greift für mich auch zusammen mit diesen alten Ressentiments gegen so die ersten GastarbeiterInnen, die da gekommen sind, um ganz bewusst nicht bleiben zu dürfen.
Den Konflikt zwischen jugoslawischer Herkunft und neuer österreichischer Lebenswelt lösen alle Familienmitglieder auf ihre Weise, jedoch stets für sich allein. Biljana bricht am radikalsten mit ihrer Geschichte, reist mit 17 von zu Hause aus und schlägt sich über die autonome Wiener Szene zur erfolgreichen Fotokünstlerin durch. Erst der Tod ihres Vaters zwingt Billy Banner, wie sich Biljana Banadinovic auf internationalem Parkett nennt, zur erneuten Auseinandersetzung mit ihrer Herkunft. Für seine Beerdigung reist sie nach Belgrad.
Der Pass, den ich über das Pult schob, war mein guter Pass. Mein A-Land-Pass. Damit war ich überall willkommen, weitgehend visafrei. Und wenn nicht, stellte das auch kein Problem dar. Dabei hätte ich diesmal den anderen nehmen können, den ich noch nie verwendet hatte. Meinen serbischen Pass. Aus einem diffusen Schuldbewusstsein heraus konnte ich den unnützen Pass nicht seinem Ablaufdatum überlassen, hatte ihn trotzdem jedes Mal wieder verlängern lassen.
Wenn man der Figur so ein bisschen auf die Spur geht, ist ja vielleicht doch so, dass sie all das, was sie hinter sich lässt, doch weiterhin auch mit sich trägt in gewisser Weise. Sonst würde sie wahrscheinlich auch nicht zurückkommen. Könnte sie ja sagen, nein, ich komme da nicht zurück, ich setze mich nicht mehr mit euch an einen Tisch. Ich denke ja doch, dass die Beziehung, die wir zu den ersten Menschen haben, die uns eben großziehen, in dem Fall eben dann die Eltern, dass das etwas ist, das relativ schwer ist, komplett aufzulösen.
Es sind vor allem politische Auseinandersetzungen, die Familie Banadinovic entzweien. Kroaten, Bosnien und Kosovo-Krieg erreichen sie auch in Österreich. Biljana, eine gescheite Schülerin und selbstbestimmte junge Frau, sieht die Verbrechen in ihrem Geburtsland schnell klar. Ihren Eltern dagegen fällt es viel schwerer, sich vom alten Nationalstolz zu lösen. Erst als Biljana und ihr jüngerer Bruder Jonas Neven nur noch schmerzende Leerstellen in seiner unglücklichen Ehe sind, beginnt Vater Sima zu zweifeln.
Bilja hatte schon vor Jahren gesagt, dass Milosevic ein gefährlicher Mann sei, ihn als Nazi bezeichnet, genauso wie die internationalen Medien jetzt die Verbrechen im Kosovo mit Hitlers Vernichtungspolitik gleichsetzten. Sima war sich lange Zeit sicher gewesen, dass Milosevic auf der richtigen Seite der Geschichte stand, dass er es war, der Jugoslawien zusammenhalten wollte. Aber jetzt fragte er sich, um welchen Preis?
Die Stärke von Sandra Gugic' Roman offenbart sich, wenn im Verlauf der Lektüre die verschiedenen Sichtweisen der Familienmitglieder aufblättern und eine Wahrheit zwischen den einzelnen Meinungen freilegen. Für Sandra Gugic hat diese Multiperspektivität auch eine politische Botschaft.
Dass ich eben eine Begebenheit, ein Bild nicht eindimensional betrachten kann, sondern ich muss auch versuchen, was gesamtheitlich zu sehen, um daraus eben ein tieferes Verständnis für eine Situation oder eben auch für politische Dimensionen zu bekommen. Das muss man theoretisch in allen Lebenslagen. Es gibt eine große Sehnsucht nach Vereinheitlichung, nach einfachen Lösungen. Da kommt jemand, macht alles gut und sowas. Und das gilt es eben zu hinterfragen und zu sehen, dass es für komplexe Themen keine einfachen Lösungen geben kann, weder im Privaten noch im Politischen.
Alle Figuren in Sandra Gugic' Roman erinnern sich an Vergangenes und erzählen doch von Problemen, die gerade Menschen auf der ganzen Welt betreffen. So muss Mutter Asra, die während Schwangerschaft und Geburt ihrer Tochter vollkommen auf sich allein gestellt ist, das Kind zunächst bei den Großeltern in Jugoslawien zurücklassen. Das erste und härteste Arbeitsjahr in Wien steht sie mit ihrem Ehemann allein durch, bevor sie Biljana nachholen.
Das ist eigentlich eine Geschichte, die nach wie vor andauernd passiert. In Thailand zum Beispiel lassen die Mütter ihre Kinder oft bei den Großeltern und müssen dann arbeiten fahren, ganz weit weg eben, und sehen ihre Kinder einmal im Jahr. Also das ist eine Geschichte, die wollte ich da drinnen haben, auch weil die so stark mit Migration zu tun hat und auch natürlich mit Ausbeutung.
Sandra Gugic' neuer Roman ist ein Reflexionsangebot zu den großen globalen Fragen unserer Gegenwart. Ihre Antwort liegt immer irgendwo zwischen individuellen Schicksalen, zwischen vereinzelten Sichtweisen. Dass Zorn und Stille diese Vielschichtigkeit und Empathie nicht nur anbietet, sondern als eindrückliche Lektüre erfahrbar macht, beweist die Stärke der Literatur und die feinsinnige Könnerschaft der Autorin Sandra Gugic.
Die Wahrheit liegt oft dazwischen. Das sagt Miriam C. zu Sandra Gugic's neuem Roman Zorn und Stille. Erschienen bei Hoffmann und Campe in Hamburg. 240 Seiten, 24 Euro. Die Shortlist zum Deutschen Buchpreis wurde heute bekannt gegeben. Nominiert sind Bov Pjergs Roman Serpentinen, Thomas Hetjes Herzfaden, Dorothee Elmigers Aus der Zuckerfabrik, Dennis Odes Roman Streulicht, Anne Webers Annette, ein Heldinnen-Epos und Christine Wunickes Roman Die Dame mit der bemalten Hand. Das sind 6 aus 20 Titeln. 20 Titel, das war die Longlist, und wenn wir uns die nochmal anschauen, vertreten waren 10 Männer und 10 Frauen. Knapp die Hälfte kam aus Österreich und der Schweiz. Für die Bundesrepublik waren AutorInnen aus Ost und West dabei. Es gab Debütantinnen wie Dennis Ode und alte Hasen wie Robert Seethaler. Meine Frage ging vor der Sendung an die Jurorin Katharina Borchardt. Wir leben ja in einer Welt, in der Gerechtigkeit ein sehr hoher Wert ist. Kann man sich der Bemühung um Ausgewogenheit völlig entziehen, wenn man eine Longlist für den wichtigsten deutschsprachigen Roman des Jahres 2020 erstellt?
Ja, Sie haben das sehr gut zusammengefasst, Frau Lieske. Die Longlist war wirklich sehr ausgewogen und sehr vielfältig. Und da war irgendwie fast alles drauf, was in der deutschsprachigen Literatur heute so beschrieben und erzählt und diskutiert wird. Also es war dabei Historisches und Politisches und auch erstaunlich viele Ich-Erzählungen. Und das alles verfasst auch in einer solchen stilistischen Vielfalt, dass es für uns echt eine Freude war, diese Bücher auszuwählen. Es war aber nicht so, dass wir uns im Vorhinein irgendeine Strategie überlegt hätten, also irgendwie ein Proporzdenken oder sowas. Das spielte bei der Entscheidung überhaupt keine Rolle. Es waren wirklich die einzelnen Bücher, die im Vordergrund standen und die wir auch wirklich einzeln betrachtet und einzeln diskutiert haben. Und ja, die Vielfalt, die wir am Ende dann präsentieren und empfehlen wollen, die entstand fast automatisch.
Vielleicht nochmal anekdotisch zur Longlist. Gleich zwei Romane tragen Serpentinen im Titel. Boff Bjergs Roman heißt genauso Serpentinen. Außerdem ein Roman der jungen Autorin Olivia Wenzel, 100 Serpentinen Angst. Sagt die Serpentine etwas aus über das Lebensgefühl der jungen deutschsprachigen Gegenwartsliteratur?
Also man könnte schon sagen, dass Serpentinen was mit dem Lebensgefühl jüngerer deutscher Autoren zu tun hat, denn da wird sehr vieles neu gedacht. Also da wird über Beziehungen nachgedacht, die neu sich finden müssen. Da wird über homosexuelle Beziehungen nachgedacht. Da wird über migrantisches Leben nachgedacht. Es wird viel über Identität nachgedacht. Wer bin ich eigentlich und wer kann ich sein? Und insofern finde ich schon, dass die deutschsprachige Literatur sich so ein bisschen auch den Serpentinen aussetzt. Das finde ich ziemlich gut. Gleichzeitig ist es aber kein serpentinisches Schreiben, das irgendwie ins Chaotische abdriftet. Also die Romane, die wir ausgewählt haben, die wir auch zu lesen bekommen haben, die waren schon alle sehr, sehr gut verfasst und stilistisch auch gut durchdacht.
Dann lassen Sie uns doch mal auf die Shortlist schauen. Die Waage neigt sich jetzt definitiv zu den Autorinnen. 4 Frauen sind nominiert und 2 Männer. Außerdem fällt auf, dass mehrere Romane als hybride Texte klassifiziert werden können. Dazu gehört sicher Dorothee Elmigers Text aus der Zuckerfabrik. Hier steht noch nicht mal ein Roman auf dem Titel. Das ist eher eine Collage auf der Spur des Zuckers zwischen Konsum und Kolonialismus. Anne Weber belebt mit ihrem Roman über die Resistance-Figur, Anne Beaumoir das Versepos wieder und Christine Wunicke wandert zwischen Orient und Occident hin und her. Thomas Hettche zitiert in seinem Roman über die Augsburger Puppenkiste das Marionettengleichnis von Heinrich von Kleist. Wollte diese Jury das literarische Formbewusstsein beachten und belohnen?
Ja, also Stilistik spielt für die Auswahl unserer Bücher wirklich eine wichtige Rolle. Also wir haben sehr genau diskutiert, was wird hier wie erzählt. Also Stilistik ist hier niemals nur so eine Art Sahnehäubchen auf einer Geschichte oder das Schmieröl einer Geschichte, damit sie schneller reingeht, sondern es ist wirklich der Faden, aus dem so ein Romanstoff gewebt wird. Und wir haben immer diskutiert, inwiefern ist genau dieser Stil für genau diesen Roman oder diese Geschichte notwendig? Inwiefern braucht dieser Inhalt genau diese Form. Also Anne Weber zum Beispiel, Sie haben sie schon erwähnt, die erzählt die Geschichte einer Resistance-Kämpferin als modernes Heldinnen-Epos, also in langzeiligen Versen. Das ist eine ganz alte Form, die hier aber gelockert wird und sprachlich so durchgelüftet wird, dass sozusagen die Wucht der Heldenerzählung erhalten bleibt, die Geschichte aber trotzdem etwas Frisches hat. Also das ist großartig gemacht. Oder auch Dorothee Elmigers Text über den Rohrzucker. Der wurde ja lange von Sklaven auf den Plantagen in der Karibik angepflanzt und geerntet. Das ist eben eher ein essayistischer Text. Sie sagten schon gerade, es steht gar nicht mal mehr Roman drauf. Das ist ein Text mit ganz vielen losen Enden, in dem Historisches und Gegenwärtiges miteinander verknüpft wird. Und da muss man sich den Roman quasi erstmal im eigenen Kopf zusammenbasteln durch die Verknüpfungen, die man selber herstellt. Also ist die Frage, ist das überhaupt noch ein Roman? Aber was ist das überhaupt ein Roman? Also auch diese Frage wollen wir stellen.
Von sprachlicher Ausdruckskraft und formaler Innovation sprach in dem Zusammenhang auch die Jury-Sprecherin Hanna Engelmeier. Kann man das vielleicht auch als Hinweis oder Verweis auf die vorhergehende Buchpreis-Jury des Jahres 2019 sehen, in deren Umfeld ja eine Debatte entbrannt war um klassische Erzählung und auch ja um die Verkäuflichkeit von Büchern?
Ja, wir kennen die Diskussion vom letzten Jahr natürlich und sie hat uns aber ehrlich gesagt nur sehr wenig beschäftigt. Denn die Frage nach der Verkäuflichkeit, die ja letztes Jahr sehr heftig diskutiert wurde, die stellte sich uns wirklich gar nicht. Und insofern ist das, was Hannah Engelmeier gesagt hat, völlig richtig. Also wir haben Inhalte diskutiert, wir haben uns mit Sprache auseinandergesetzt, wir haben uns auch von formalen Wagnissen begeistern lassen. Aber wir haben jetzt nicht abgeglichen mit früheren Juries, was haben die gemacht und was machen wir heute. Also wir fühlten uns wirklich völlig frei.
Es gab auf dieser Longlist, das sieht man der Shortlist jetzt nicht mehr unbedingt an, viele erzählende Romane. Birgit Birnbacher, Valerie Fritsch oder Robert Seethalers Werke würde ich dazu zählen. Ebenso Boff Bjergs nominierter Roman Serpentinen und Denis Odes Debüt Streulicht. Die Autorin Denis Ode gehört zur jüngeren Generation. Sie wurde 1988 in Frankfurt am Main geboren und sie erzählt von einer Kindheit in einer Familie und in einem Milieu, für das man noch vor kurzem das Wort Gastarbeiter verwendet hätte. In der Jury-Sprache heißt das jetzt etwas komplizierter, postmigrantisches Arbeiterinnenmilieu. Wie sehr, Frau Borchert, dominiert denn auch das Nachdenken über die richtige Formulierung die Juryarbeit?
Ja, Sie haben das jetzt sehr schön, sehr sperrig ausgesprochen. Also ja, es gibt in der Jury ein großes Bewusstsein für gerechte Sprache. Das ist sicherlich auch ein Generationending, sage ich jetzt mal. Die Jury ist ja sehr jung, da waren viele Kritiker sehr erstaunt. Ich bin mit 45 Jahren die Älteste und die anderen sind so zwischen 30 und 40. Ich muss sagen, ich finde das Bemühen um eine gerechte Sprache sehr richtig. Ich kann aber auch sagen, dass das in unseren Diskussionen jetzt nicht so in politische Korrektheit ausgeartet ist, dass wir uns irgendwie behindert oder in ein Korsett gedrückt hätten. Also das gar nicht.
Gibt es einen Titel auf der Long- oder auf der Shortlist, zu dem Sie eine besondere Beziehung haben?
Naja, es gibt ja nichts Langweiligeres als Diplomatie, aber ich muss in diesem Fall ganz zurückhaltend sagen, ich finde alle 6 Romane ganz hervorragend und so geht das den anderen Jurymitgliedern natürlich auch.
Auch eine Longlist zu erstellen, das ist sehr viel Arbeit. 206 Titel aus sehr vielen Verlagen wurden gesichtet und es haben auch erkenntliche Außenseiter es auf die Longlist geschafft. Ich zum Beispiel würde Eva Sichel-Schmidts Roman Bis wieder einer weint, er spielt in den 1960er Jahren, dazu rechnen. Wie gelingt das, auch ja Randständiges zu sichten?
Ja, das gelingt, indem man einfach sehr viel liest. Ne? Und wenn ich sehr viel sage, dann meine ich wirklich sehr viel. Und ja, indem man auch innerhalb der Jury natürlich über die Bücher sehr viel kommuniziert. Wir haben uns über die Bücher untereinander auch schriftlich sehr viel ausgetauscht. Und unter den 206 Titeln ist kein einziger, der nicht intensiv geprüft wurde. Es ist uns also keiner, auch kein Außenseiter, durchs Netz gerutscht.
Intensive Lektüre, Frau Borchert, wird ja gerne entweder in Kilo Buch oder neuerdings auch in Metern Buchstapel berechnet. Wie viele Kilometer haben Sie denn in den letzten Wochen und Monaten zurückgelegt?
Also man kann die Lesemonate ja auch bemessen in Kaffee, in Zigaretten, in Schokolade. Also alles, was man braucht, um das auch durchzuhalten. Es ist ja schon ein ganz schöner Marathon. Bei mir ist es allerdings so, dass das viele Lesen meine Augen ganz schön in Mitleidenschaft gezogen hat. Und ich würde deshalb die vergangenen Monate gerne in Dioptrien berechnen.
Welches besondere Erlebnis oder welche besondere Erinnerung nehmen Sie mit an diese Jury?
Ich nehme ganz viele Erinnerungen an unsere Diskussionen mit, die sich, finde ich, auf einem so hohen Niveau bewegt haben, dass ich dabei unglaublich viel gelernt habe. Und das ist für mich ein tolles Erlebnis gewesen.
Sagt Katharina Borchert. Ihre Stimme ist durchaus bekannt. Sie rezensiert auch für den Büchermarkt, ist Literaturredakteurin beim SWR und in diesem Jahr war sie Teil der Jury zum Deutschen Buchpreis. Und das war es auch schon fast für den Büchermarkt heute. Vermelden möchte ich noch, dass der britische Autor Ken Follett sich mit Verweis auf Donald Trump und den Populismus um die Zukunft des Rechtsstaates sorgt. Das sagte er in einem Interview, das er der Nachrichtenagentur dpa gab. Abzuwarten bleibt, ob er dann auch folgerichtig dem historischen Roman den Rücken kehrt und sich schreibend in die Gegenwart einmischt. In der Venus-Atmosphäre wurde Phosphan entdeckt. Das könnte ein Hinweis auf Leben sein. Mehr dazu erfährt man an dieser Stelle gleich mit Uli Blumenthal in Forschung aktuell. Und hier, dank fürs Zuhören, Tanja Lieske.